Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Ja, liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen.
Ich dachte, du wolltest es drehen.
Was drehen?
Zuerst Zuhörerinnen und dann
ja,
Zuhörer.
Das stimmt.
Hast
das
du in der letzten Folge so gemacht.
Kannst
du
mache ich beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal ist es versprochen. Wir werden, genau, wir haben das auch in unseren Normen nochmal geschaut für Gender und so weiter, hatten wir gesagt. Das wird beim nächsten Mal auf jeden Fall gemacht.
Du hast es ja schon oft gemacht auch.
Stimmt. Ja, ich hätte mich jetzt wieder. Mensch. Aber heute geschieht ein Wunder. Wir haben heute eine neue Folge von Raul.
Ja!
Das ist lieb. Dankeschön, dass ihr mich eingeladen habt.
Ja, du dachtest mal wieder heute. Raul, was bringst du heute für eine Folge mit?
Ich bringe heute eine ganz, ganz besondere Folge mit Vorgeschichte. Ich kann mich daran erinnern, dass ich mal in unserer Redaktionskonferenz das Thema angeboten habe, über berühmte Meisterwerke zu sprechen, die alle lieben und die ich dort verreißen wollte. Oje. Und dieser.
Das machst du jetzt nicht.
Ich hatte keine. Ich hatte
Rausch.
Keine.
Spalter.
Wie gesagt, das war nicht Richtung. Durchsetzungsfähig und deswegen habe ich das Thema auch gelassen. Ich wollte zum Beispiel einen Verriss machen über Electric Ladyland oder sowas.
Bist okay. Du irre? das wäre ja komplett in die Hose gegangen. Ja.
Genau. Deswegen habe ich das ja auch nicht gemacht. Aber es geht um ein ähnliches Thema. So, unser wirklich wunderbarer, toller Podcast, der ja fast täglich wächst an Zuhörerschaft.
Den wolltest du nicht mehr so wachsen lassen.
Der,
da willst du was gegen unternehmen.
Könnt ihr mich
vielen
bitte,
Dank.
Könnt ihr mich bitte mal ernst nehmen und ausreden lassen?
Entschuldigung.
Ja. Und zwar, der hat ja nun einen Schwerpunkt. Was ist Schwerpunkt Hank in unserer Podcast-Reihe? Musik.
Hat mit Rock und Vinyl nichts zu tun.
Und was für Musik? Was für Musik?
Ich bin Rock. Wo bin ich? Rock meinst du?
Nein, Vinyl? Gute Musik.
Gute
Musik. Es geht um gute Musik. Wir alle spielen Titel, die uns alle sehr am Herzen liegen.
So.
Die wir penibel ausgesucht haben und bei der wir gesagt haben, wow, das ist Musik, die möchte ich gerne meinen Freunden und wir sind ja alle Freunde hier vorspielen. Und manchmal ist es ganz interessant, wenn dann Musik
mal sehen, ob wir nach der Sendung.
gespielt wird und dann merkt man, die Reaktion der anderen ist so ein bisschen zurückhaltend. Ne? Stichwort Jane Birkin.
Ja, mein Herz blutet immer noch. Ja.
Aber das ist ein Insider, der sich auf eine andere Folge von uns bezieht. Also, heute geht es tatsächlich um schlechte Musik. So, und wenn ihr sagt, was ist denn das für grauenhafte Musik, dann bin ich gar nicht verletzt. Super, ne? Sehr tricky. Und zwar, es geht um Alben von berühmten Künstlern und Bands, die nach einem Riesenerfolg, ja, einem künstlerischen Höhepunkt ohne Wenn und Aber, ein Album abliefern, mit dem sie dann fast komplett auf ganzer Linie gescheitert sind. Und der Titel heißt dieser Episode, die Zuhörer werden ja schon das gelesen haben, 5 Alben, die krachend gescheitert sind. Da gibt es ganz bestimmt viele Beispiele, die euch alle einfallen. Ich habe natürlich einen Fingerzeig, ja,
bitte? Wenn dir wirklich nur mal die zarte Frage, meintest du, würdest du selber Electric Ladyland darunter fassen?
Nein. Nein, das ist eine andere, das okay. Würde ich nicht.
Also da würde ich ja völlig ausflippen.
Nein. Es geht um Themen, die konsensfähig sind in dem Zusammenhang, wo viele sagen, ja, sehe ich genauso, darum geht es. Deswegen ist das keine subjektive Note, wobei irgendwie doch, weil ich natürlich mich mit Künstlern und allem beschäftigt, zu denen ich einen ganz speziellen Bezug habe und die mir wichtig sind. Ich hatte da hier auch mehrere Alben mir ausgesucht, bis ich dann festgestellt habe, ich habe viel zu viel, also die kommen mal nicht wieder dran. Zum Beispiel hatte ich The Doors und die Soft Parade The Doors. Was, glaube ich, allgemeingültig als eher eines ihrer, wenn nicht sogar ihr schwächstes Album gilt. Aber ich habe mir das dann nochmal angehört und dachte, das ist ein super Album. Also das kann nicht sein. Da gibt es vielleicht ein, zwei so Country-lastige Titel, die ein bisschen seltsam sind. Aber deswegen ist das Album, keine Angst, wird nicht besprochen. Dann hatte ich noch von Joni Mitchell Dog Eat Dog. Ich weiß nicht, wer das kennt. das ist ihr...
Der ist so schlecht, denn ich...
Das ist wirklich 85er-Album. Ich weiß noch, wie ich auf einer Party jemanden kennengelernt habe, Smalltalk, Joni Mitchell, ist ja ganz klar, Joni Mitchell, bestes Album von ihr ist Doggy Dog, und dann kriegte ich so einen Lachanfall, ich musste die Party verlassen. Ja, aber das Album nehme ich auch
keine
nicht.
Keine Schlägerei
begonnen. Nein. Dann hatte ich noch meinen lieben John Lennon mit dem Album Sometime in New York City, ein Doppelalbum, wo, glaube ich, viele auch nicken werden, wenn sie sagen, das ist wahrscheinlich das schlechteste Album, was er Post-Beatles-mäßig abgeliefert hat. Aber auch das ist in irgendeiner Form eher etwas zu unspektakulär. Der bekannteste Titel ist Woman is the Nigger of the World. Wer sich daran erinnert, auch wenn das der beste Titel auf dem Album ist, ist auch nicht unbedingt einer seiner stärksten Songs. Aber ich habe mich dann letztendlich für ein paar Sachen entschieden und ich hoffe, ihr werdet diese Reise mit mir mitmachen, ja, und ein bisschen lachen auch, ein bisschen, okay. Spaß. Also heute wollen wir ein bisschen lustig sein, ja, aber nicht so viel.
Jawohl.
Okay. Okay, und zwar fangen wir an, ja, mit den üblichen Verdächtigen, muss ich leider drüber sprechen, es kommt Let It Be von den Beatles dran. Das Album ist ein Album, was mich seit Jahrzehnten verfolgt. Ich bin ja ein großer Fan des Vorgängeralbums Abbey Road gewesen, wobei man ja wissen muss, und einige werden es wissen, dass Let It Be tatsächlich später, vorher aufgenommen worden ist und später erschienen ist. Es gibt, ich nenne das Album immer, das ist das Phil Spector Massacre. Er hat dieses Album richtig verhunzt. Er hat Long and Winding Road zum Beispiel Streicher drunter gelegt. Also ganz grauenhaft. Man muss dazu natürlich aber auch fairerweise sagen, dass das Songmaterial auf Let It Be ziemlich unterdurchschnittlich ist für einen Beatles-Standard. Es gibt darüber vor 2-3 Jahren, glaube ich, erschienen von Peter Jackson. Ja, das ist der von Herr der Ringe. Der hat eine Doku gemacht, 8 Stunden lang. Der heißt Get Back, die sich um die Entstehung dieses Albums beschäftigt. Aber das ist wirklich nur was für Hardcore-Beatles-Fans, muss ich sagen. Ich habe es mir ganz angeguckt, aber ist schon eher schwierig. Allgemein gilt es tatsächlich eben auch als ihr schwächstes Album, wobei ich vor kurzem tatsächlich einen deutschen YouTuber entdeckt habe, der Let It Be für das beste Beatles-Album hält. Also so verschieden können die Geschmäcker sein, ne? Ich habe eben schon gesagt, schwaches Songmaterial, auch George Harrison, der ja eigentlich auf dem Spätwerk der Beatles ziemlich zuverlässig geliefert hat, kommt hier mit mehr mittelmäßigen Titeln rüber. Die einzigen 3 guten Titel meiner Ansicht nach sind Across the Universe, Let It Be und Get Back. Get Back ist natürlich ein absoluter, auf jedem Album, ne? Ich sehe hier Daumen hoch. Ja, aber das reißt, also wie gesagt, für mich, es geht nur um meine subjektive Meinung, das Album nicht raus. Und um jetzt auch den Beweis anzutreten, hören wir den wirklich meiner Ansicht nach schlechtesten Titel kurz rein. Also ich spiele die Titel heute nur ganz kurz, keine Angst. Und zwar ist das Maggie May. Bitte, Maestro, abspielen.
Ja, alles klar. George, she guilty found it. Robin, the homeward bound it. That dirty, no good Robin, Maggie May. 'Tis the part of Liverpool. Did it tell me too?
Ich habe ja versprochen, ganz kurz, ich glaube, das reicht, oder?
Waren die besoffen?
I don't know. Ich weiß nicht. Und das so auf dem Album zu bringen.
Ja, schon bitter, ne?
Ja.
Vor allen Dingen, also Across the Universe ist ein toller Song.
Ja.
Und übrigens eine tolle Coverversion auch von Space Lady, so eine Frau, die mit ein bisschen Elektronik das Ganze verfeinert.
Die immer
tolle
so
Sache.
Im Park rumsteht.
Genau.
Mit so einem Tragwagen.
So San Francisco Piano. Blumenpower, aber ja, aus der Jetztzeit. Ja. Und auch Get Back natürlich, aber meine Fresse, das haut einen jetzt doch ein bisschen um.
Kanntest du das Album nicht?
Nicht bewusst. Das wird sich in. meiner nächsten Sendung offenbaren, wie ich die Beatles kenne.
Okay, ja, du machst einen Teaser?
Ich bin kein großer Beatles-Kenner, aber es gibt doch so ein paar gruselige Titel von den Beatles. Ne?
Also, ich wollte bitte mich nur auf diese Platte jetzt
beziehen. Okay.
Okay. Okay, Stefan sagt gar nichts, aber ist ja gut.
Ich fand das, also nein, das war also auf vielen Ebenen nicht so, sagen wir so, überzeugend. ich fand das auch die Aufnahme total schlecht, also und dann
billig,
ne? So man hat das Gefühl, die haben am Feuer irgendwie nach einer langen Nacht irgendwie zusammen gespielt, da stand ein Mikrofon im Raum dann so aufgenommen.
Nein, ist gut, danke schön. Ja.
Aber vielleicht gab es ja einen ironischen Hintergrund, den wir uns jetzt hier nicht
erschließen. Das kann auch sein.
Ja, ja.
Ein Ebene, was wir gerade nicht wahrnehmen.
Genau. Ja, genau.
Aber auch nicht wahrnehmen.
Wir kommen zu unserem nächsten Titel. Wir gehen in der Geschichte sogar noch zurück ins Jahr, ich glaube, 66, 67. Und zwar geht es hier um das wirklich, denke ich mal, bekannteste gescheiterte Werk in der gesamten Rockgeschichte, was legendär ist. Und zwar um das Album Smile von den Beach Boys. So, das Album ist nie erschienen, zumindest sehr viel später in einer anderen Form. Brian Wilson hat das auch mal als Soloalbum dann veröffentlicht, vor 20 Jahren. Ich weiß nicht, ob das großartig wahrgenommen wurde. Eigentlich ging es darum, um den, ich sag mal, Zweikampf zwischen den Beatles und den Beach Boys. Ne? Die Beach Boys hatten Pet Sounds gemacht. Das hat dann bei den Beatles zu Revolver geführt. Das hat dann wiederum dazu geführt, dass die Beach Boys gesagt haben, da legen wir noch eine Schippe drauf und das sollte dann dieses Album Smile werden. Der Mastermind Brian Wilson hat sich dann zurückgezogen und wunderbare Sachen komponiert und überlegt und kriegte dann irgendwie einen Nervenzusammenbruch und angeblich sind die Bänder dann auch verschollen und es gab Drama noch und nöcher. Es gibt sogar einen Spielfilm, der vor kurzem entstanden ist zu dieser ganzen Situation. Und letztendlich ist das Album Smile nie in der Form erschienen, wie es erscheinen sollte, sondern sowas wie eine Ersatzversion, nämlich mit dem Titel Smiley Smile. Ja. Und witzigerweise habe ich vor kurzem gelesen, es hat sich jemand hingesetzt und mit künstlicher Intelligenz im Internet ein Album rausgebracht, wie hätte Smile klingen können. Habe ich mal reingehört, aber ich denke, das Grundproblem an dem Ganzen ist, dass auch hier, ähnlich wie bei Let It Be, das Songmaterial einfach nur unterdurchschnittlich ist. Und es gibt einen wirklich überragenden Titel und der einzig wirklich gute Titel ist, ich glaube, die Eröffnung sogar Heroes and Villains. Der Rest ist wirklich tatsächlich eine schöne Übung in Belanglosigkeit, aber wir haben eine Wortmeldung.
Also Heroes and Villains finde ich sehr, sehr gut, aber bei Wilson ist halt das Problem immer zwischen Genie und Wahnsinn und Überproduzieren und da kann er auch natürlich eine Menge mit kaputt machen. Mhm. Also mit seinen tollen Ideen hat er tolle Konstrukte geschaffen, aber das muss nicht immer zum Ziel führen und das ist vielleicht auch ein bisschen ein Beleg, was du jetzt hier anführst.
Und zwar führe ich jetzt den Titel an. Maestro, der nächste Titel, der heißt Fall Breaks and Back to Winter, die Woody Woodpecker Symphony. Bitte okay. Schön. Auch wieder kurz.
Du wolltest uns schon neue Zuhörerinnen und Zuhörer gewinnen, oder?
Mist, ich mach's kurz. Ja, nochmal kurz zur Erklärung, das Album Smile ist so nie entstanden, sondern es war eben von der Alternativversion Smiley Smile. Instrumental ist ein Gag, macht man eine halbe Stunde, hat man kurz skizziert und haut man dann weg, aber hier kommt es auf das Album.
Ein Gag, den ich nicht...
Du kannst nicht lachen?
Verstanden.
Ja, okay. Ich glaube, der ist auch ein bisschen verloren gewesen. Kein Wunder, dass dann irgendwann der Zusammenbruch kam. Ja. Und er hat irgendwie da die Kurve nicht gekriegt.
Ja.
Ja. Ich fand's gar nicht so schlecht. Ehrlich. Also ich fand zumindest, also ich kenne diese Platte überhaupt nicht. Ja, also. Und erstmal vom Reinhören, je nachdem, wir haben jetzt noch sehr kurz reingehört. Ja. Ich kenne diese, ich denke, vielleicht kommt was. Ne? So, es gibt, der Einstieg war gar nicht so abstoßend.
Das klingt wie Yellow Submarine vor der Zündung so ein bisschen.
Ja, ich weiß nicht.
Nein, ist gut. Guck mal, wir haben alle herzhaft gelacht. Das ist doch wunderbar.
Nein, ich, wieso denn? Also, ja, wenn man das jetzt.
Nee, ich meine,
es geht ja um den Sound jetzt, ist wahrscheinlich.
Ja, wenn man das liegt. Also, gut. Aber ich glaube dir, dass diese Platte grottenschlecht ist.
Jetzt wird es ein bisschen spannender, weil ich glaube, jetzt kann man auch gut diskutieren. Wir machen einen riesengroßen Sprung. Wir springen in das Jahr, glaube ich, 1979. Und zwar zu einer Band, die damals ihren absoluten, habe ich das gut formuliert, absoluten kreativen und kommerziellen Höhepunkt erreicht hat, nämlich mit ihrem Vorgängeralbum, was mit zum erfolgreichsten und besten Classic Rock Album der 70er. Nein, Hank, du hast jetzt eine.
Du hast noch
welche Band? Du hast einen. Ist es nicht Queen? What? Okay, gut. Podcast. Es ist Fleetwood Mac.
Ach so.
Ich sehe schon kritische Gesichter, die mich jetzt anschauen. Wir kommen ins Diskutieren. Es geht nicht um Rumors. Rumors ist ein wirklich tolles, geniales Album. Ich muss immer sagen, immer wenn ich das höre, denke ich, es ist eine Best-of-Ansammlung. So perfekt sind die Songs da drin und auch toll produziert. Bitte jetzt, ihr könnt gerne schweigen, wenn ihr das jetzt wieder seht. Also ich finde Rumors ganz toll. Ich finde auch das Vorgängeralbum davor ganz toll. So, und dann, also zu dem damaligen Zeitpunkt wahrscheinlich eine, wenn nicht sogar die größte, auch kommerziell erfolgreichste Band auf diesem Planeten. Und dann haben alle gewartet, was kommt denn als nächstes? Wir sind gespannt. Und dann haben die sich überlegt und insbesondere Lindsey Buckingham hat dann gesagt, ich habe eine Idee, lass uns doch direkt ein Doppelalbum machen. Okay, was willst du denn da machen? Ja, ich habe da so ein paar Demo-Tracks, da sitze ich gerade in meinem Keller und die können wir doch mal ganz gerne dazu verwenden. Aha, wie viel hast du denn? 8 Stück. Okay. Ja, und dann hat er tatsächlich, weil alle anderen wohl aufgrund von Drogen und was auch immer alles andere als in der Lage waren, ein Album abzuliefern und dann noch ein Doppelalbum, haben sie den Lindsey Buckingham dann machen lassen. Und er hat das Zepter übernommen und hat dann tatsächlich ein Album zusammengestellt, tatsächlich eben auch ein Doppelalbum. Und also die Damen, die Christy Mavie, die ja auch vor kurzem verstorben ist, und Stevie Nicks haben ein paar tolle Songs da auch abgeliefert. Es gibt tolle Songs auf diesem Doppelalbum. Unter anderem einer meiner absoluten Lieblingsstücke ist Sarah, habe ich glaube ich auch schon mal in diesem Podcast hier gespielt. Dann gibt es diesen tatsächlich sehr originellen Titelsong, nämlich Tusk, der eigentlich für Fleetwood Mac auch relativ untypisch ist, weil er ist starke afrikanische Rhythmen. Es gibt diesen sehr skurrilen Bläsersatz da drin. Als ich das zum ersten Mal im Radio gehört habe, konnte ich das auch Fleetwood Mac auch gar nicht zuordnen. Aber diesen Titel will ich ja nicht spielen. Die Grundidee ist ja wirklich, einen Titel zu spielen, wo alle sagen, Hilfe. Und zwar, das ist einer von diesen, ich nenne es mal Lindsey Buckingham Demo-Tracks. Also ich habe noch nie ein einfallsloseres Schlagzeug gehört, gerade wenn man dann so einen Drummer hat wie den Mick Fleetwood. Also bleibt ein Rätsel und bevor ich zu viel labere, bitteschön, not that funny.
Aber Raoul, das Plattencover ist hübsch mit diesem Hund, der jemandem ins Hosenbein beißt.
Ja.
Das finde ich ganz hübsch.
Okay. Ich kenne einige Leute, die das schätzen. Also ich gehöre jetzt nicht dazu, aber
hör mal rein.
Der tut richtig weh.
Ist ein bisschen wavig, kann das sein? Aber
ich bin immer noch, ich bin immer wieder sprachlos, wenn ich das höre, Henk.
Ich finde das so schlecht, das könnte beim European Song Wettbewerb ganz weit vorne landen.
Dann müsstest du dann vielleicht mal für die Deutschen mal vorschlagen.
Also es ist in der Tat, in dieser Qualität gibt es ungefähr 9 Songs auf dem Album. Ja, einige sind auch ein bisschen besser mit einer netteren Melodie. Und dieses Doppelalbum hat insgesamt 20 Stücke. Das heißt, 9 von 20 ist leider Gottes sehr viel. Also insofern, es bleibt ein absolut skurriles Album von einer Band, die auf dem Höhepunkt war und alle Welt haben Rumors geliebt und dann kommen die mit sowas und dann sagt er, ich habe da was im Keller gemacht. Man hört ja auch,
Wie kommst du auf diesen Dialog? Hat der wirklich stattgefunden? Also den du da vorhin zitiert hast. Ich sitze im Keller, habe ein paar Sachen. Oder hast du
ich habe es ein bisschen ausgeschmückt. Ja.
Also du warst nicht dabei,
Ich habe tatsächlich ich war diesmal nicht dabei. Ich habe tatsächlich die Biografie von Mick Fleetwood gelesen und da hat er das produziert. Und der Rest der Band war tatsächlich alles zufrieden. Die waren damals zum Zeitpunkt Entscheidungsverfahren und alles dramatisch und haben gesagt, wenigstens kümmert sich einer drum. Ne? Und war auch sehr dankbar. Und von den Bandmitgliedern wird das Album heute tatsächlich auch sehr geschätzt. Ich habe es mir erst vor kurzem auf Platte geholt und dann zum ersten Mal bewusst abgehört. Und es hat so meine schlimmsten Befürchtungen teilweise bestätigt. Auf der anderen Seite gibt es wirklich sehr nette Sachen auch darauf. Also es bleibt ein skurriles Album.
Aber ein bisschen was Jim meinte, ist diese... Teilweise dieser Druck, ein neues Album, teilweise was anderes zu machen und dieses Spagat zwischen Kreativität und den Eindruck, ich mache gerade was Neues, ne, die Akzeptanz dafür führt dann zu diesen Flops teilweise. Ich glaube, man kommt, ne, alle, ja, du hast einmal eine schöne Sendung gemacht, wo ich glaube, das waren Bands oder Künstler, die 5 wirklich Top-Platten nacheinander gemacht haben. Stimmt. Aber das ist, ne, dass man zwischendurch so einen Ausrutscher hat, hatte Bob Dylan auch. Ne? Also ich meine, ist halt ein bisschen das Risiko in der Geschichte.
Also ich wiederhole nochmal das, was ich eben gemeint habe. Ich höre da so ein bisschen Wave-Einflüsse, also ich weiß nicht genau, die sind ja sonst schon sehr straight gewesen, kommen aus dem Blues, haben dann klare Rock-Klassiker da hingelegt, die kann man jetzt gut oder schlecht finden. Hier ist es doch ein bisschen ideenarm, aber es hat diesen leicht federnden Sound, diesen Wave-Sound, so ein bisschen 79. Aber ich meine, wer weiß, wenn wir alle am Stuhl festgebunden werden und uns das 2000 Mal hintereinander vorgespielt wird, vielleicht finden wir es dann auch gut.
Also, okay, ja, ich bin auch eher das so
mit Wave. Ich habe diesen Wave-Einfluss gar nicht gehört. Ich bin ein großer Fan von New Wave, aber das habe ich nicht gehört.
Okay.
Spalt.
2-2. Hier wird gespalten.
Okay, wir machen weiter. Wir bleiben in dieser Preiskategorie. Wir bleiben auch im gleichen Jahr, glaube ich, 1979. Wir kommen nämlich zum letzten offiziellen Studioalbum von Led Zeppelin. Das heißt In Through the Outdoor. Da ist das Cover schon grauenhaft. Der Großteil der Songs ist absolut, also Led Zeppelin-Niveau, meilenweit unterschritten. Die haben ja die 70er dominiert und haben ja wirklich auch, du hast das eben erwähnt, ne, ein Kanon von 4-5 Alben, das, was ich damals in meiner Sendung behandelt habe. Led Zeppelin gehören auch dazu. Also ich würde sagen, Led Zeppelin 1 bis Physical Graffiti bin ich auch nicht mehr, aber zumindest die ersten 4-5 Alben sind, 4 zeigt Hank, sind Meisterwerke. Und dann, ja, dann haben sie sich ein bisschen entspannen und mal hier und so. Und dann kommt dann In Through the Outdoor.
Immerhin ein schöner Titel.
Das war, ja, das war auf jeden Fall auch so, dass da dann der Bassist, der John Paul Jones, die Führung übernommen hat, weil alle anderen irgendwie nicht konnten. Also ähnlich wie bei Fleetwood Mac die Situation. Teilweise wieder auch schlechtes Songmaterial. Und sie spielen mit vielen Stilen. Letzte Sendung haben wir über Ska gesprochen. Hier haben sie tatsächlich einen Reggae-Titel aufgenommen. Den Titel, den ich vorspielen will, heißt Hot Dog. Und Robert Plant versucht sich tatsächlich an Elvis, meiner Ansicht nach.
Aber das kennen wir doch von Dred Zeppelin noch viel besser
eigentlich. Ja, das ist richtig. Die allerdings ja später. Dred Zeppelin, eine originelle Led Zeppelin Coverband. Ne? Ja, und die Musik, die jetzt kommt, ihr müsst mir helfen. Ich bin da nicht so ganz firm. Ich würde sagen, das ist Honky-Tonk-Musik.
Och, das ist ja ganz toll.
Ja. bitte, ja, gerne mal
vorstellen. Wir hören Hot rein, Dog. Ja?
Ja. Ich wollte eigentlich Robert Plant noch vorspielen, aber ich glaube, brauchen wir dann auch
Raoul,
nicht mehr. Raoul,
ne? Jetzt hast du uns aber schön verarscht. Ja. Das war doch nicht Led Zeppelin.
War das nicht Väter, der mit der Klamotte?
Ja, irgendeine Stummfilmnummer. Das ist
Led Zeppelin. Ja, das war Led Zeppelin.
Das ist wirklich schön, dass du das vorgestellt hast.
Hätte ich jetzt so
nicht. Ich auch nicht. Nee,
ja. Ihr seid sprachlos. Ne? Ich habe doch gesagt, das macht Spaß heute, Mann. So, wir sind auch schon fast durch.
Macht ja auch Spaß. Ja.
Endest du denn mit einem Lied, was alle gut finden?
Nein, ganz im Gegenteil.
Das wäre ja
blöd. Jetzt kommt der absolute Hammer. Jetzt kommt der absolute Hammer. Das Album, was jetzt zum Schluss kommt, darüber habe ich immer nur gelesen, dass es so als das schlechteste Rockalbum überhaupt gilt. Wir sind im Jahr 75, wir gehen also ein bisschen wieder zurück. Ich habe es aber nie gehört. Und dann kam mir die Idee, womit endest du denn jetzt? Und dann dachte ich, hörst du da mal rein? Und es ist wirklich unfassbar. Es ist absolut unfassbar. Ihr könnt euch so richtig freuen jetzt. Ja, ihr seid eher sprachlos.
Absolut.
Ich bin von Led Zeppelin noch ganz fertig.
Also, und zwar... es ist ein Album eines Künstlers, über den wir hier schon mehrere Male gesprochen haben. Und da gucke ich ganz besonders intensiv den Hank an, weil er die Band dieses Künstlers eigentlich sehr hoch schätzt. Und ich glaube, auf deiner und unserer Folge über die Inselalben hast du tatsächlich auch ein Album dieser Band, glaube ich, zitiert. Oder den Künstler sogar selbst, mein Gedächtnis. Ja, es geht tatsächlich um den Kopf von Velvet Underground.
Lou Reed.
Lou Reed.
Ich weiß auch, was jetzt kommt.
Du weißt auch, was kommt. Mhm. Ihr wisst alle was. Und Stefan weiß nicht, was kommt.
Ich weiß es, weil ich sehe es.
Ist ein Album mit dem Titel Metal Machine Music. Aus dem Jahr 75.
Das ist schon
es besteht besprochen worden. Aus insgesamt 4 15-minütigen Titel. Und die heißt, ich muss jetzt lachen, die heißen Metal Machine Music Part 1. Metal Machine Music Part 2.
Okay, wir können
skippen. Den könnt ihr euch vorstellen, wie das heißt. So. Ja.
In der Szene erstaunlicherweise akzeptiertes Album, Doppelalbum, aber es ist auch wieder veröffentlicht worden.
Ist ein Doppelalbum jetzt, auch noch?
Ich meine ja. Aber ich bin nicht ganz sicher. Also wollen wir mal hoffen, nein.
Ich selber habe es nicht. Also ich bin ein Riesenfan von Lou Reed, ganz fantastischer Musiker. Dieses Album hat, so viel ich weiß, bin da nicht ganz sicher, aber ich meine, es hat damit zu tun, dass es um einen Streit ging mit der Company, mit der Plattenfirma. Ein hässlicher Streit, ein böser Streit, und die Plattenfirma darauf bestand, dass er noch ein Album zu produzieren hat, laut Vertrag. Und daraufhin Lou Reed sagte, okay, kriegt ihr eins.
Ja, wunderbar. Ja. Okay.
Ist aber tatsächlich, wie Jim auch schon sagt, das wird unterschiedlich besprochen. Also ich finde es auch furchtbar, aber vor dem Hintergrund, dass es möglicherweise da mit dieser Plattenfirma irgendwie nachvollziehbar, weil er war ja auch so ein rebellischer Typ, der Reed. Lass die Leute urteilen. Ich besitze die Platte nicht.
Ist ein Doppelalbum, allein wegen der Länge, dann wäre ein bisschen schwierig auf einer. Also es ist 4x16 Minuten.
Also es ist schlimm.
Ich hoffe, die Zuhörerinnen und Zuhörer sind jetzt mega, mega neugierig geworden.
Also wer schon Album heute einen schlechten Tag hat.
Ja. Wie man früher sagte, sensible Personen mögen bitte den Saal verlassen.
Okay, bitte. Und die Stücke klingen alle ähnlich.
Ich finde den Avantgarde-Ansatz ja grundsätzlich gut. Jetzt weißt du hier nicht, wie beim Hurz hat das, wie du ja zu Recht mit der Story eingeflochten hast, meint das ernst oder will er nur spielen?
Experiment machen?
Oder will er ein Experiment machen? Also ich weiß es, wenn jetzt alles so klingt, so dass dann auch da diese ultraschrillen Übersteuerungsgeschichten reinkommen, wird es eher schwierig. Ich habe grundsätzlich kein Problem mit so Avantgarde-Musik. Finde ich spannend.
Sehe ich auch
da
so.
Gibt es noch viel, viel Schlimmeres, aber das ist im Rock-Kontext jetzt auf jeden Fall schon mal herausfordernd.
Ja, ja. Finde ich auch, Jim, kann ich genauso unterschreiben, was du sagst. Ich glaube tatsächlich, dass es was damit zu tun hat, dass er gesagt hat, okay, ihr kriegt euer Album, aber da mache ich jetzt mal irgendwas. Ne? Und aber vom Grundsätzlichen her, Experimentalmusik, habe ich auch nichts gegen
einzuwenden. Wobei Part 3 ab Minute 5 ganz anders klingt.
Ja, wenn der Bläsersatz reinkommt.
Genau. Mit dieser soligen Note. Könnt ihr euch ja mal anhören. Das Album hat mich wirklich sprachlos gemacht. Von so einem Künstler, so einem Kopf. So,
ja, also es
so
hat einem, ja seine so Gründe. Dann.
Ja, mag ja alles sein, aber ich wusste diese Geschichte ja nicht. Ich bin ja ganz unbefangen da dran gegangen und sage, hörst mal, das kann ja gar nicht sein. Und dann dachte ich, doch, ist so. Ja, ja.
Es gibt, wenn ich das noch einfügen darf, es gibt ein weiteres Album von Lou Reed, welches er aufgenommen hat mit den Musikern von Metallica.
Ja.
Das Album heißt Lulu. Mhm. Und wird sehr, sehr unterschiedlich besprochen. Die Metallica Hardcore-Fans sagen, das ist scheiß Dreck, habe ich schon gehört. Genau so gehört, das ist scheiß Dreck da. Ich finde dieses Album klasse. Und ich bin kein Metallica-Fan. Ich bin überhaupt kein Metal-Fan. Aber Lou Reed hat eine Metal-Platte gemacht. Ne? Warum auch nicht mal? Ich finde sie klasse, weil der alte Storyteller Lou Reed wirklich da gut rüberkommt mit seinen Geschichten. Sänger war er eh nie so groß.
Aber er hatte eine tolle, eindrucksvolle Stimme.
Ja. Und Metallica, ich bin wie gesagt kein Metallica-Fan, aber die machen eigentlich nur den Soundtrack dazu. Mhm. Also das ist keine Metallica-Scheibe, das ist eine Lou Reed-Scheibe. Mhm. Auch sehr, sehr, sehr unterschiedlich besprochen, aber die finde ich zum Beispiel toll.
Ja, das war meine Reise. Wir kommen zum Ende und das Ende ist dann immer wieder unser Outro. Aber vor unserem Outro möchte ich tatsächlich nochmal in den eben angesagten Titel reinspielen, der mittlerweile jetzt 3 Minuten älter ist und er noch genauso klingt. Ihr glaubt es mir ja sonst nicht. Und damit dann Tschüss sagen. Ich hoffe, die Sendung hat euch ein bisschen Spaß gemacht.
Ja, ich meine, für die einen schlechten Tag hatte, dann sagen wir, lass uns mal den Tag richtig schlecht enden. Nein, das war schon spannend. Also, aber so eine Sendung müssen wir nicht nochmal machen.
Über Led Zeppelin bin ich immer noch nicht hin.
Du hast uns vielfältig geschockt.
Ja, siehst du mal. Geschockt, genau. Okay. Danke, Raoul, dafür. Ja, gerne.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-Team.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-Team.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.